Willkommen zu Treffpunkt Werkstatt, deinem Podcast, bei dem innovative Unternehmer aus und um das Handwerk zusammenkommen.
Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Treffpunkt Werkstatt. Heute sind wir tatsächlich endlich mal vor Ort, Corona-konform mit 1,5 Meter Sicherheitsabstand. Neben mir sitzt die Hanna und schräg gegenüber von uns sitzt unser Gast, unser heutiger, und die Hanna wird den jetzt heute vorstellen.
Ja, genau. Herzlich willkommen zurück. Wir sitzen hier in Ditzingen in einem wunderschönen Raum und unser heutiger Gast hat eine spannende Geschichte der Woche mitgebracht, die vielleicht manch ein Bauherr da draußen schon kennt und der ein oder andere Handwerker vielleicht auch selber schon erlebt hat. Und zwar das Thema zwei Gewerke auf der Baustelle. Und das erste Gewerk macht die Vorarbeit fürs zweite Gewerk und das zweite Gewerk kommt und sagt, um Himmel, Herr Gott, da kann ich nichts machen, das geht nicht, das geht so nicht, und dann gibt's Stress. Und die Geschichte der Woche von unserem Gast heute, das ist der Hajo Leib von Baumanagement Leib, schließt mit dem Satz, die Macht der dritten Person ist für den Fortschritt von verfahrenen Herausforderungen absolut empfehlenswert. Hajo, wer bist du? Stell dich kurz vor. Und was machst du in so einer Situation, wenn es Stress gibt zwischen zwei Gewerken, ein Bauherr völlig überfordert ist, oder ja, wie sieht dein Alltag aus? Stell dich mal kurz vor.
Hajo Leib, Baumanagement Leib, der seit ca. 36 Jahren in Immobilien unterwegs ist, als studierter Architekt, als Sachverständiger für Schäden am Bau, viel lieber Sachverständiger gegen Schäden am Bau, dazu noch als Siegeko unterwegs ist und darüber hinaus als Investor für Menschen, die bauen möchten. Was mache ich in so verfahrenen Situationen? Ich bringe die Beteiligten an einen Tisch, dann reden wir über den ganzen Sachverhalt. Uneinigkeiten werden ausgeräumt und das Wichtigste ist eigentlich dann, einen zufriedenen Kunden zu haben, in der Endphase drin, der dann auch beide oder Nachfolgehandwerker entsprechend vergüten kann und der sich einfach freut, also jetzt in dem Fall einen fugenlosen Balkonbelag hat.
Mhm. Du sagst, du bist Sachverständiger gegen Schäden am Bau. Was meinst du damit? Was ist da dein Anliegen?
Bei Sachverständiger für Schäden am Bau komme ich immer erst hinterher dazu und darf dann Beweissicherungen machen oder die Schäden im Nachgang begutachten, um Lösungen zu finden, wie man die Schäden beseitigt. Viel eher Sachverständiger gegen Schäden am Bau, präventiv unterwegs zu sein für meine Kunden, für die Bauherren, für Firmen, um vorausschauend schon Mängel zu vermeiden, um zum Beispiel bei einer baubegleitenden Qualitätssicherung bei Kunden vorher schon aufgrund der Erfahrung Dinge entdecken zu können, um die dann vermeiden zu können.
Mhm. Das heißt, du bist für Bauherren oder Baudamen, wir haben hier ein schönes Schild bei dir im Büro, der Ansprechpartner und letztendlich die Schlüsselperson zwischen dem Bauherrn, der Baudame oder dem Handwerker vor Ort und vermittelst dazwischen, sorgst für Verständnisfragen vielleicht auch, wenn irgendwie der Handwerker mit Fachbegriffen um sich schmeißt und der Bauherr mit Fragezeichen im Gesicht dasteht, erklärst du einfach nochmal, um was es genau geht, beziehungsweise hast dann auch das Fachwissen zu verstehen, ob der Anschluss an der Terrassentür ausreichend ist oder nicht. Ist das richtig?
Das ist soweit prima, das ist auch korrekt. Ich komme eigentlich von der klassischen Bauleitung, das heißt HOI-Leistungsphase 8, und breche diese Sachen dann für einen Privaten runter, der zum Beispiel mit dem Bauträger arbeitet, oder mit einem Generalunternehmer, um sich eine Eigentumswohnung in einem großen Wohnblock zu zeigen, um hier schon parallel dazu zu unterstützen während der Bauphase. Mhm. Ja, das sind die Ausführungen zum Thema Sachverständiger gegen Schäden am Bau, viel eher präventiv schon unterwegs zu sein, sobald der Kunde den Wunschvater des Gedanken hat, sich eine Eigentumswohnung zu kaufen zu wollen, sich erstellen zu lassen, oder ein Einfamilienhaus, um hier schon im Vorfeld zum Beispiel auf einen Vertrag zu gucken. Ohne Rechtsberatung muss man dazu sagen, aber einfach aus der Erfahrung raus, wo sind die Fallstricke, wo muss der Kunde aufpassen. Hier gegebenenfalls auch mit am Tisch zu sitzen bei Vertragserstellung mit einem Generalunternehmer, mit der ausführenden Firma, um hinten raus oder andersrum eine gute Vorbereitung Und eine gute Durchführung minimiert hinten das Risiko von Schäden und von Unwohlsein, von Stress, von kaltfeuchten Händen, Herzrasen.
Ja, wie gesagt, und kaltfeuchten Wohnungen.
Kaltfeuchten Wohnungen, wenn es ganz schief geht, genau.
Ja, genau. Ja. Was fasziniert dich an deinem Alltag am allermeisten? Also was ist das, wo dich da, ja, wie sieht dein Alltag überhaupt aus? Das ist mal die andere Frage.
Was mich fasziniert, das ist ein Umgang mit ganz unterschiedlichen Menschen, somit auch Herausforderungen unterschiedlichster Art. Was mich fasziniert, nachher das Ergebnis zu sehen oder den Vergleich Zustand vorher, wenn man in die Sanierung geht, und Zustand nachher, was hat man draus gemacht? Um zum Beispiel auch in der Sanierung aus einem ungehobelten Kohlenstoff und Diamant rauszubringen. Oder auch, wenn das Bauvorhaben fertiggestellt ist, wenn Mängel beseitigt sind, wenn viele Dinge bereinigt sind, den Aufschlag des Steines, der dem Kunden vom Herz gefallen ist, zu hören, zu spüren. Das sind so dann die Freuden.
Was war so dein prägendstes Erlebnis? Gibt es da eins, wo du sagst, boah, das war richtig, da hat man richtig gemerkt, wie der Bauherr aufgeatmet hat? Gibt es da eins oder sind es zu viele?
Häusles-Check ist ein ganz großes Thema, auch präventiv unterwegs. Ich war von einem Freund an der Bodensee, auch ganz kurzfristig, Freitagabends Anruf, Samstag morgens können wir uns vor Ort am Bodensee treffen. Ich habe hier einen geilen Bauernhof. Der Bauernhof war in einem Schattenloch drin, hat so 60 cm dicke Außenwände gehabt, von außen angeschaut, von innen angeschaut, komischer Geruch drin. Und ich habe dann die Chance gehabt, an der Innenverkleidung oder an der Innendämmung, Trockenbau-Innendämmung, eine Steckdose rauszuholen, habe mit der Taschenlampe reingeleuchtet und dann kam mir was Weißes entgegen und es war nicht die Dämmung. Dann bin ich nach außen, habe mal mit dem bauteilfeuchten Messgerät die Außenmauer bis ohne Leiter erreichbare Höhe, das heißt ca. 2,30 Meter gemessen und die war bis dorthin nass. Und dann trug ich mein Mauerwerk. Nicht sichtbar. Und das am ganzen Haus rum. Ich habe dann meinem Kunden empfohlen, hier nicht zu kaufen. Hintergrund: der Eigentümer oder der damalige Bewohner hatte zu hohe Energiekosten, hatte das Ding innen gedämmt, um die Kosten runterzubringen. Er hat einen fatalen Fehler gemacht, dass er somit von innen das Außenmauerwerk nicht aufheizen konnte und die Sonne von außen hat nicht gereicht. Und im Laufe der Zeit, das waren 5 Jahre, wo die Innendämmung drin war, ist das Ding nass geworden.
Wahnsinn. Also es ist auch jetzt...
Also eine Bauruine.
Fünf Jahre ist jetzt auch... Das Ding kannst du dem Erdboden gleich machen und neu aufbauen.
Ja, aber 5 Jahre ist jetzt auch keine Zeit, da merkt man, wie schnell das geht.
Wie schnell das geht, wie schnell sowas gehen kann. Es gibt da das Exemplar von Hamburger Speicher, wo den Betreibern, die haben Hamburger Speicher umgebaut zu Wohnungen, und dann hat die Hausverwaltung gemeint, wir können euch hier die Heizkosten um 30% ersparen. Also Hamburger Speicher haben ja auch so 60, 80 cm starke Außenmauern. Wir machen dort mal ein Wärmedämmverbundsystem drauf. Im ersten Jahr waren die Kosten gleich und im zweiten Jahr sind die Kosten höher gegangen. Auch bauphysikalisch wertvoll. Ne? Das heißt, die Dämmung hat die Sonnenstrahlen gedämmt, aufs Mauerwerk zu treffen, um das Mauerwerk aufzuheizen. Ja, die haben innen so mehr Energie gebraucht.
Im Sommer sogar heizen mussten.
Das Ding ist vor Gericht mit einem Schaden von fast 8-stellig. Alles wieder zurückgebaut, wieder rekonstruiert.
Und vor allem denkmalgeschützt und rekonstruiert. Ja.
Immer noch gerichtsanwendig. Da kann man ganz arg viel falsch machen.
Das stimmt, ja. In deinem Alltag hast du dann aber auch nicht nur mit Bauherren zu tun, sondern auch mit Handwerkern.
Mit Firmen.
Mit Firmen.
Natürlich. Im klassischen Sinne in der Bauleitung auf dem Drehstuhl zwischen Firmen, je nachdem wie groß das Objekt ist, 15 Firmen, 20 Firmen, dann die ganzen Fachingenieure, Fachplaner dazu, Innenarchitekten, Bauherren, planende Architekten. Ja, da gibt es tolle Sachen.
Und du drehst dich dazwischen. Wenn wir mal aufs Handwerk zukommen, was ist dein Lieblingsklischee übers Handwerk? Welches begegnet dir vielleicht in deinem Alltag? Und ja.
Der Bauherr oder die Bauherren beauftragen sehr oft Firmen, die haben immer den gleichen Nachnamen, und zwar den Namen oder den Familiennamen Nett. Ich war's nicht.
Ja.
Ich weiß nicht.
Ich dachte schon, der Handwerker ist nett.
Kann ich nicht. Ja. Oder andere Familie heißt dann auch, hat mir keiner gesagt. Ja, und die sind immer wieder da, die sind nie beauftragt, jedoch bei jedem Bauvorhaben dabei. zieht sich durch wie ein roter Faden. Mhm. Ja, warten auf Pläne, haben eine Hochschuld, nutzen die nicht, kennen ihre Verträge nicht. Ich habe ja einen Bauleiter vor Ort, der sagt mir alles. Ist bei mir nicht der Fall. Wenn ich einen Polier vor Ort habe und der sagt, jetzt sag du mir Bauleiter, wie muss ich denn das machen? Dann sage ich, frag du deinen Vorgesetzten, der hat alle Pläne. Wenn der dich nicht einlässt, ist das dein Problem, nicht meins.
Hm. Merkst du da einen Unterschied zwischen, ich sage jetzt mal, den Preisklassen beim Handwerker, dass irgendwie es schon irgendwo auch eine Rolle des Preises spielt, ob dann auch vor Ort der Handwerker funktioniert und die Zusammenarbeit oder nicht? Oder ist das völlig losgelöst davon?
Man kann Verknüpfungen herstellen, aber ich würde sagen, das ist grundsätzlich losgelöst. Das heißt, du kannst gute Firmen haben, die mit dem Stundensatz von 35 Euro unterwegs sind. Und du kannst komische Firmen haben, die mit dem Stundensatz von 70, 80 Euro unterwegs sind. Ich denke, das ist personenbezogen. Mhm. Ja.
Wann wird es dir komisch? Also wann kriegst du ein komisches, man sagt ja jetzt schon, dieses komische Bauchgefühl. Was wäre so dein Tipp an den Bauherrn, wann er bei seinem Handwerker mal ein bisschen drauf achten sollte, dass er eben keinen Ich-war's-nett dabei hat?
Ja, das ist immer schwierig. Ich bin ein bisschen oldschool. Ich mache immer gern Tischgespräche oder jetzt in der heutigen Zeit vielleicht auch persönliche Gespräche, Zoom-Meetings, zum Beispiel bei Vergabeverhandlungen. Mittlerweile schaut der Bauherr nur noch aufs Geld, aber nicht mehr auf die Technik. Mhm. Und wenn ich da dabei bin, frage ich zum Beispiel dann auch der Unternehmer, ob er das LV gelesen hat, ob er es verstanden hat und ob er es kapiert hat und ob er Verbesserungsvorschläge hat. Das heißt, das ist einfach das Feedback, ob er sich mit der ganzen Sache beschäftigt hat. Mhm. Ja, und das ist schon mal für mich so der erste Einstieg oder eigentlich der zweite Einstieg. Der erste Einstieg geht bei mir vorne los. Wie stellt sich die Firma da zum Beispiel im Internet? Hat sie einen guten Auftritt? Ist der konsequent? Ist Copyright auf 2014 oder jetzt auf 2021? Wird die Homepage gepflegt? Wenn die Homepage nicht gepflegt wird, dann ist ja auch die Firma nicht gepflegt. Mhm. Das sind so Ableitungen daraus. Ja. Wie ist die Firma erreichbar am Telefon? Hat sie ein Callcenter dahinter oder läuft bloß der Anrufbeantworter? Je nachdem von der Größe der Firma kann man dann manche Sachen schon erwarten. Ja. Pünktlichkeit ist ein wichtiges Thema, Zuverlässigkeit. Kommunizieren Sie auch intern, das heißt, sagt derjenige, der den Auftrag annimmt, auch der, der ihn vor Ort ausführen muss, was er zu tun hat? Oder hat man da hier ein Lehrmengenmanagement, das dann der Bauleiter im Großen und Ganzen regeln soll oder regeln darf, gibt es natürlich schon die entsprechenden Mittel dazu. Mhm. Da geht man nicht runter an der Polier oder an der Bauleiter vor Ort, Fachbauleiter hin, sondern steigt dann mal oben auf der Chefebene ein und bittet dann den doch mal auf die Baustelle, ob er mit dem, was seine Mannen hier vor Ort machen, auch zufrieden ist. Ja, ordentliches Erscheinungsbild, haben die saubere Klamotten da, haben sie eigene Vorstellungen, denken sie mit, gucken sie auf Nachbargewerke, prüfen sie die Vorleistung richtig.
Wie ist da die Kommunikation? Ich erlebe oft, wenn mehrere Gewerke auf der Baustelle sind, wir machen das auch manchmal, dass wir so Sanierungen anbieten und dann haben wir halt Kooperationspartner untereinander da oder der Bauherr selber bringt verschiedene Gewerke. Und dann höre ich auch diesen Satz oft, ja, aber das muss doch eigentlich der Maler machen. Und dann sagt der andere, ja, aber das macht doch eigentlich der Elektriker. Wie ist das deine...
Elektriker macht grundsätzlich nichts. Das ist mein Gesetz.
Wie ist da deine Erfahrung so auf der Baustelle? Also das, dann stehen die, der eine steht da, und der, also im Raum, der eine steht im einen Raum, der andere steht in der Küche und dann frage ich den in der Küche, wie sieht's aus? Ja, das muss der Maler machen. Dann sage ich, ja, aber der steht auch im Raum weiter, hat er nicht gesprochen, wie es jetzt hier weitergeht. Nö. Wie ist da deine Erfahrung? Ist das Tatsache so extrem? Oder ist
es ist manchmal tatsächlich so, dass sich jeder hinter sein eigenes Schutzschild zurückzieht und sagt, oh, geht mir nichts an, das muss der machen. Und der muss mich informieren, wenn ich drauf kann. Also mhm. Ich bin aber auf der anderen Seite auch eine Hochschuld. Ja. Ich mache dann je nach Größe des Bauvorhabens gerne schon fixe, wöchentlich oder 14-tägig. Und je nachdem, wie scharf man die durchzieht, wer unentschuldigt nicht erscheint, zahlt den anderen eine Butterbrezel. Mhm. Ja, zum Beispiel, um die zusammenzubringen. Ja. Wir hatten früher beim großen Bauvorhaben, das war das Haus der Geschichte, in Stuttgart gab es die Regeln beim Showfix, wer nicht da war, lädt die ganze Mannschaft ins Dinkelager zum Maultaschenessen ein. Das war dann ein bisschen was Größeres und das hat funktioniert. Zum einen ist dann der private Geldbeutel gegangen, aber zum anderen hat man sich außerhalb der Baustelle mal ganz gut verständigen können und hat sich so gefunden. Mhm. Ist jetzt bei den heutigen Baustellen vielleicht nicht mehr so der Fall, bei kleineren oder Einfamilienhäusern, da muss man dann schon gucken oder ein bisschen hinterher sein und dann die Vorarbeiter vor Ort dann auch tatsächlich anrufen. Hast dich mit dem verständigt, hast dich mit dem verständigt, warum hast du das nicht gemacht? Dass man die zusammenbringt.
Ich finde, da gibt es eine ziemlich verrückte Anekdote von einem Elektriker aus Frankfurt, den ich kenne, der so ein bisschen der Vorbildselektriker für alle Elektriker in Deutschland sein sollte oder auch ist. Also ist einer wahrscheinlich der bestorganisierteste Elektriker, den ich kenne. Und ich kenne ziemlich viele. Und also der hat auch bei Industriepreisen schon abgeräumt als Handwerker und so. Also der ist richtig fit unterwegs. Und der hat in die öffentlichen Ausschreibungen hat eine Alternativposition reingeschrieben oder eine Eventualposition reingeschrieben, Teilnahme am Showfix 250 Euro. Mhm. Und die taucht ja quasi, weil die halt im öffentlichen Bereich einfach immer nur schnappen, zack, nicht durchlesen, sondern wer kriegt's. Und dann wird er zum ersten Showfix eingeladen, schreibt seine Rechnung für 250 Euro und dann sagen die, okay, ja, und sagen, wieso schreiben Sie es? Naja, ich habe den Vertrag, ja, eventuell ihr habt das beauftragt. Ja. Und dadurch hat er es geschafft, die zu erziehen, weil natürlich bei den öffentlichen Joe-Fixen, da sitzt ja teilweise drin und dann geht es um die Kaffeerunde. Und dann hat er die so erzogen, dass sie das quasi immer einmal machen, dann setzt er sich mit rein, trinkt einen Kaffee, kriegt 250 Euro dafür und dann sagen die, nächstes Joe-Fix, aber ohne sie. Sie rufen an, wenn wir sie brauchen. Und so hat er halt gesagt, okay, weil
öffentlich eher, auf den Zeilen,
das ist ja, also bei diesen großen Showfix, da sitzt ja drin teilweise und das ist ja wirklich diese Trocknertheorie. Du läufst rein und dann viel heiße Luft und alle drehen sich im Kreis und am Ende läufst raus und denkst dir, so, das ist, ich finde, das fand ich eine der witzigsten Anekdoten, die der
gemacht hat. Hat aber was tatsächlich, ja. Das heißt, da muss man sich natürlich auch entsprechend auf der Bauleiter- oder Projektsteuerungsebene vorbereiten, wen brauche ich zu welchem Showfix. Ja. Auf der anderen Seite natürlich auch so, wie es der Elektriker und der Frankfurter gemacht hat, vorher mal eine Hohlschuld. Braucht ihr mich an dem Showfix oder können wir das so regeln? Brauche ich alle dazu oder mache ich eine Abkürzung? Aber im Großen und Ganzen, so ein Showfix hat was. Sollte natürlich einmal der Bauherr dabei sein, wenn der natürlich nicht dabei ist, aus irgendwelchen Gründen, dann ist das natürlich blöd. Ja, dann kommt er immer abends, ruft dann abends ab 19, 20 Uhr an, will dann nur entsprechende Informationen, aber da bin ich auch dabei, Bauherren zu erziehen, dass ich zu normal üblichen Geschäftszeiten unterwegs bin, der darf mich gerne um 20 Uhr anrufen, wenn er mich beauftragt hat, für Arbeiten außerhalb, da lege ich halt dann noch eine Schippe drauf. Erziehungssache, ganz einfach.
Ja, das stimmt. Wenn wir jetzt von Klischees bei Handwerkern sprechen, was sind die Klischees bei Bauherren?
Hoffnungslose Selbstüberschätzung. Je größer die Beträge, habe ich schon festgestellt, und die Zahlen, desto leichtfertiger und naiver das Verhalten.
Ja?
Ja, beim Immobilienkauf zum Beispiel. Ja, das sind Zahlen, die können die wenigsten tatsächlich greifen, wenn es im oberen sechsstelligen Bereich ist oder im mittleren siebenstelligen Bereich, um sich eine Immobilie zu kaufen. Dann heißt es, ja, das passt schon, ich habe ja Experten um mich rum. Ja, bei kleinen, die können sie nur greifen, so im unteren sechsstelligen Bereich, da können sie sich drunter was vorstellen. Aber jetzt eine Wohnung hier im Killesberg oben zum Beispiel für 1,5 Millionen, 180 Quadratmeter Penthouse-Wohnung, Normalbürger, kann sich das nicht mehr vorstellen. Er sagt dann, klar, mach mal, wo darf ich unterschreiben, um diese große Zahl wegzuhaben. Er weiß gar nicht, was er sich da antut. Ne? Oder wenn sie Einfamilienhäuser haben oder Reihe Mittelhaus, ja, wohnen, so Mini-Hochhaus, wohnen auf 90 Quadratmeter über vier Ebenen im Sandwich, ja, kostet zu sparen um jeden Preis, wollen den Bau selber leiten, selber die Projektsteuerung übernehmen. Oder sogar noch Eigenleistung machen in der Ausführung. Und das geht immer beliebig schief. Oder Eigenleistung
mit
Freunden machen. Ja, die hat man dann auf einmal nicht mehr, diese Freunde. Ich hatte da auch mal einen Anruf. Hat mir auch, junge Mutter hat mir dann angerufen, ob ich ihre Beziehung retten könnte zu ihrem Mann. Sage, Sie sind ja schon richtig beim Architekten, das wissen Sie. Ich kann Ihnen aber auch gerne die Nummer zum Scheidungsanwalt vermitteln. Nein, sie sei jetzt bei mir schon richtig. Ich müsste sie jetzt retten und ich müsste Beziehung retten. Und dann hat sie mir die ganze Geschichte erzählt. Es war dieses Rhein-Mittelhaus, wo vor Vertrag ungefähr 25 Freunde da waren, die am jeweiligen Wochenende unterstützen wollten. Mit Fertigbelägen, sei es Fliesenarbeiten, sei es Bodenbelägen, sei es Tapezieren und der Garten richten, eine Terrasse hinblätteln und. Und die hatten dann, wo es drum ging, keine Zeit. Also haben sie in der Baustelle gewohnt, haben so viel wie möglich selber gemacht, über einen Zeitraum von 2,5 Jahren. Und da leiden so manche Beziehungen.
Ja.
Gut, wir haben uns dann zusammengesetzt und gesagt, ihr müsst jetzt auf jeden Fall Geld in die Hand nehmen, hatten das ganze Ding dann innerhalb von einem Dreivierteljahr auf den Stand gebracht, der wieder lebenswert war. Und die Beziehung war gekittet, also auch solche Sachen
gibt's. War das die Entstehung deiner Couch?
Das war somit die Entstehung der Bauherren-Couch, als Bauherren-Couch oder Baudamen-Couch, um hier einfach schon von vorne weg ein paar Sachen einfach mal richtig zu stellen, Augen zu öffnen, dass genau solche Sachen hinten raus nicht passieren.
Ist es auch ein Verständnis schaffen für das Bodenlegen auch ein Handwerksberuf ist, das ein Ausbildungsberuf ist und das auch berechtigt ein Ausbildungsberuf ist, dass Streichen und Tapezieren mit Absicht ein handwerklicher Beruf ist und ein Ausbildungsberuf ist und also so ein bisschen dieses Verständnis schaffen für, das ist Arbeit und das macht viel Arbeit und das wird ja, das sind gerade die Sachen, finde ich, die gerade in so Neubauten gerne unterschätzt werden, dieses, das tapezieren wir dann schön selbst, das Reihenhaus von oben bis unten, das streichen wir dann geschwind selbst, den Boden, den legen wir geschwind selbst. Das wird ja gerne unterschätzt. Ist es auch dafür so ein bisschen ein Verständnis schaffen, was denn damit wirklich alles zusammenhängt? Auch was da alles kaputt gehen kann, wenn man es falsch macht?
Mit Sicherheit, ja. Ich meine, das kostet die Menschen dann Lebenszeit, graue Haare unter Umständen, Unzufriedenheit. Jetzt haben die sich auf ihr Eigenheim gefreut und dann kommt sowas. Dann sind sie handwerklich vielleicht doch nicht so begabt, haben auch die Zeiten dazu oder sind bloß am Wochenende unterwegs in den eigenen Hallen, müssen dann einziehen, weil sie aus der Mietwohnung raus müssen, da erhöht sich der Druck noch einmal, da kommt irgendwas anderes dazwischen oder kommt das zweite Kind und dann liegt der Fokus wo ganz woanders. Also solche Sachen sind immer sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen. Wo ich dann die Freigabe sozusagen gebe, ihr könnt das Zimmer für eure Tochter gern in hellrosa streichen, das könnt ihr als Eigenleistung machen, oder für den Bub in hellblau. Weitere Sachen in Eigenleistung zu machen, außer dann der Bau mal durchzuputzen, bitte nicht. Hierfür gibt es Fachleute, hierfür gibt es Fachfirmen, die sowas tagtäglich machen, die sich hier auskennen.
Was war also die größte Katastrophe, wo du da genau in so einem Segment mal gesehen hast? Eigenleistung, ich kann das schon, ich brauche da, gibt es da so irgendwas, wo du sagst, das ist mir... Ja, oder was dir immer wieder begegnet vielleicht auch?
Immer wieder nicht, ich meine, aber das war schon bezeichnend, Arbeitsraum selber zu verfüllen mit Minibagger. Das habe ich dann aus der Historie rausgekriegt, wo ich mal gefragt habe, was habt ihr da eigentlich gemacht, dass euch die Terrasse hier 20 cm absackt? Was ist da passiert? Ah ja, das haben wir selber gemacht, da haben wir kostet gespart. Die haben es halt verfüllt, nicht mit Recycling, sondern mit dem Aushub und haben nicht verdichtet.
Entschuldigung.
Ja,
genau. Was? Nicht mal verdichtet?
Nicht verdichtet. Du hast reingeschüttet und mit Minibagger drüber gefahren.
Ich bin Elektriker, ich weiß, dass das nicht funktioniert.
Ja. Ja, also solche Sachen gibt es auch. Ich meine, da müssen wir halt dann schon.
Das kann man ja schon YouTube mittlerweile. Also.
Ja, zum damaligen Zeitpunkt war das noch nicht so mit diesen YouTubes oder mit diesen Dingen, die man sich da im World Wide Web anschauen könne. Da gab es noch nicht so diese Informationen, aber da muss man schon ein bisschen aufpassen.
Wie, wenn wir gerade bei dem Thema sind, wie verhält sich das? Also bei mir ist es zum Beispiel speziell oder bei uns im Handwerk speziell so, dass wir halt auch ganz viele Neunmalkluge auch haben, die dann sagen, ja, ich habe gesehen, das kann man so und so machen. Und dann sage ich, ja, aber wenn sie mal die Normen sowieso aufschlagen, dann funktioniert es nicht. Ja, aber der hat es ja auch gemacht und sagt, ja, aber das funktioniert halt nicht. Also das geht ja dann prägend auch hoch. Es gab mal einen Autohersteller, der eine Wallbox zur Verfügung gestellt hatte, die nicht im deutschen Netz zulässig war. Aber erklären Sie mal dem Kunde, dass die Wallbox von dem Autohersteller nicht in Deutschland zugelassen ist, weil das so nicht funktioniert. Und wie reagierst du da drauf oder wie gehst du damit um?
Das kann man selbstverständlich, solche Sachen kann man selbstverständlich machen, abweichend von jeglicher Norm. Gibt es dann keine Gewährleistung auf die Leistung. Ja, und die ausführende Firma ist dann einfach außen vor. Sollte es zu Schäden kommen, darf die dann der Kunde oder der Bauer selbst beseitigen auf eigene Rechnung. Über die Schiene kann man sehr viele knacken oder hinweisen oder wieder auf den richtigen Pfad bringen, dass es hier entsprechende Vorschriften gibt, DIN-Vorschriften, Richtlinien über Ausführung von verschiedenen Leistungen, auch mit Prüfstempeln drauf, CE-Zeichen und, was es da alles entsprechend gibt, um hier sich nicht aus der Gewährleistung rauszuziehen, die dann die Firma übernehmen muss. Mhm. Ja, viele Firmen machen es ja auch. Thema Flachdachrichtlinien, da wird ja doch sehr viel davon abgewichen. Manchmal lässt sich's auch tatsächlich nicht anders darstellen. Muss man auch dazu sagen, wenn man Altbau was macht. Aber dann muss man sich auch zusammensetzen und dann müssen alle, die am Tisch sitzen, nicken und mit dieser Lösung einverstanden sein und die unterschreiben das dann auch.
Flachdach ist eh so ein Thema, gell? Also diese Null-Grad-Grenze gerade Ende, kriege ich ja auch nie. Ja, aber okay. Das ist ja der neueste Trend, dass alles in Flachdächern gebaut wird heutzutage.
Ja, ich weiß noch nicht, wo das hinführt und ob das gut ist.
Ja, geht mir genauso.
Da habe ich so meine Bedenken.
Aber das ist ja dann für dich vielleicht in 10 Jahren oder vielleicht auch schon in 5 Jahren, wie wir vorher gehört haben, geht ja schneller als gedacht manchmal. Schon die ein oder andere Erfahrung, wo du dann teilen kannst.
Ja, da kann es dann schon sein, dass ich dann der Bedenkenträger raushänge und sage, wo soll denn das Wasser hinfließen bei dieser Gradzahl?
Ja,
das bleibt da stehen, friert auf. Oder die Alternative, man beheizt das Dach.
Ja.
Dann gibt es ein 0-Grad-Dach, macht man Heizung rein und dann passt das wieder. Ja, ist natürlich dann auch Blödsinn. Warum kann man nicht ein Flachdach dann entsprechend auch so ausbilden, dass das Wasser selbstständig abläuft? Also, wo fange ich an, wo höre ich auf? Ja, nichts ist unmöglich, ja, oder geht nicht, gibt es nicht, aber zu welchem Preis und zu welchen Konsequenzen?
Das heißt, in solchen Situationen bist du auch schon relativ früh dann dabei und machst einfach mal, weil das ist ja auch was, was manchmal ist es dieses nett, was du vorhin gesagt hast, der Handwerker war einfach nett, der hat einen guten Eindruck gemacht. Es ist ja aber auch dieses schön, das hört man ja auch, das sieht halt schön aus. Da intervenierst du dann auch wahrscheinlich entsprechend, sagst ja, schön ist schön, aber muss halt auch, gerade im Bauen, gerade im, manchmal muss es halt auch einfach technisch und praktikabel sein, ist schön.
Es muss herstellbar sein, zum anständigen Preis, Verhältnismäßigkeit der Mittel. Ich bin ja, kann man mal sagen, so mit Normalsterblichen unterwegs, einfach das, was sie wöchentlich oder monatlich verdienen, dann in die Immobilie reinstecken. In die eigens genutzte Immobilie, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, dass sowas einfach wirtschaftlicher Unfug ist. Also hart dafür arbeiten, um sich dann mit irgendwelchen tollen Details auseinanderzusetzen, die vielleicht dann doch in der Ausführung nicht so funktionieren, weil es die Firmen auch nicht herstellen können, sondern man manchmal Spezialfirmen dazu braucht, die dann natürlich wieder den Preis nach oben treiben und. Das ist eine schöne Spirale.
Ja. Wenn wir jetzt bei diesen Entwicklungen der neuen Architektur sind, wo wir uns beide fragen, wo soll es hingehen und der Jan wahrscheinlich auch seine Gedanken zu hat, gibt es denn was in der Geschichte, irgendein Ereignis, wo du gerne dabei gewesen wärst, sei es architektonisch irgendein Bau, den du gerne miterlebt hättest oder allgemein irgendein geschichtliches Ereignis, das du gerne miterlebt hättest?
So? Also allgemeiner geschichtliches Ereignis, ich wäre gern Mäusle gewesen bei der Mondlandung. 1969.
In der Rakete oder auf dem Mond?
Auf dem Mond. Vielleicht auch einer dieser Astronauten, der erste Schritt, ein kleiner Schritt auf den Mond gesetzt hat und ein großer Schritt für die Menschheit.
Mhm.
Ganz einfach, vom Mond hast du eine geile Perspektive auf unserem blauen Planeten.
Ja. Weitsicht. Und tatsächlich ist er der dritte Astronaut, der Unbekannte ist jetzt letzte Woche verstorben.
Der Collins, der immer um den Mond gekreist ist. Ja.
Der ist jetzt.
Der bekannteste war natürlich derjenige, ich weiß nicht, war es der Aldrin oder war es der Armstrong.
Das müsste
Armstrong. Einer von beiden, der erste Fuß da draufgesetzt hat und der andere war noch in der Kapsel drin. Aber trotzdem, also Chapeau vor dieser Leistung. Ich kann mich noch genau erinnern, ich meine, das war 1969, da war ich 9. Da ist mein Vater losgezogen. Er hat für teures Geld ein schwarz-weiß Röhrengerät besorgt. Der erste Fernseher in unserem Haushalt, um die Mondlandung zu sehen.
Krass.
Also ein riesiges Erlebnis.
Ja, das ist schon echt Wahnsinn. Und welchen Bau hättest du gerne begleitet? Gibt es da einen, wo wo du sagst, das ist dein Lieblingsbauwerk?
Da müsst ihr noch viel mehr Bauwerke kennenlernen. Ich meine, Chapeau vor dem, der Sagrada Familia immer noch am Bauen
hält. Wollte gerade sagen, das ist ja auch eine Lebensaufgabe von demjenigen.
Ein Jahrtausendbauwerk, ja, also auch von der Planung über die Ausführung, über die Detailverliebtheit.
Ja, schon Wahnsinn.
Ja, und wie das alles ineinander greift und funktioniert. Also das war früher nicht bloß Architekten, das war ein Baumeister.
Mhm.
Und da kann man schon bei sehr vielen aus dieser Zeit einfach mal den Hut ziehen.
Mhm.
Ja, und natürlich auch lernen.
Ja. Definitiv. Das fand ich auch immer, das, wie siehst du es jetzt, vielleicht bin ich da ein bisschen naiv, aber häufig schätze ich als Handwerker dann vor Ort irgendwelche Dinge ein, wo ich denke, das haut so hin oder nicht und wo ein Statiker wahrscheinlich dann erstmal wieder schwitzige Hände bekommt. Wie ist das so? Und ich denke halt immer früher, die Baumeister haben ja auch Dinge gebaut, also keine Ahnung, Kölner Dom oder in Freiburg oder Ulmer Münster oder wie sie alle heißen, die haben solche Mauern, da wird erstmal nichts passieren. So. Und wie gehst du damit um, wenn jetzt irgendwie spontane Änderungen auf einem Bau anfallen? Bist du da eher, der sagt, stopp, erstmal Statik, oder schätzt du da auch dein Architekturstudium noch mit rein?
Also ich schätze meine Erfahrung da mit rein, muss jedoch, also ich könnte die Entscheidung durchaus auch treffen, jedoch bin ich dann in der Haftungsfalle oder in der Haftungsfrage.
Mhm.
Ja, denn das ist ein Fachgebiet, da zahlt meine Versicherung nicht. Und deswegen empfehle ich da einen Bauherr immer, da einen notwendigen Statiker dazu zu holen. Ja, das ist der ganze Hintergrund, warum man sich immer hinter die Fachfirmen zurückzieht. Natürlich würde ich sagen, aber ja, den Durchbruch kannst du machen, da stehe ich dazu. Ja, das passt. Ist im eigenen Ermessen, je nachdem, wenn man jetzt immer alten Einfamilienhaus aus den 60er, 70er Jahre das schon Betondecken hat, das gut gemauerte Wände hat, wenn man da jetzt einen Wanddurchbruch macht, bis zur Größe von einer normalen Zimmertüre, das heißt maximal auf einen Meter, habe ich überhaupt keine Bedenken, sowas zu machen. Bloß wenn ich jetzt die ganze Wand sozusagen rausnehmen muss, überlege von 5, 6 Meter. Ich weiß, wie es geht, ich weiß, was ich machen muss, ich kann die Eisen so aus der Erfahrung raus entsprechend bemessen oder auch der Stahlträger aus der Erfahrung, die holen wir dann einfach vom Statiker oder von dem Schlosser, der Statik machen darf, das grüne Licht, dass das so passt von den Dimensionierungen her. Viel interessanter ist ja nicht dann bloß der Durchbruch, sondern wie trage ich die Last aus dem ganzen Haus, das drüber ist, ab nach unten an diesem Durchbruch vorbei. Was muss ich dann zum Beispiel in der Kellerebene alles veranstalten, dass die Last vom ersten Stock oder vom Dachgeschoss nach unten durchgeht.
Was ist, wenn wir bei dem Thema Erfahrungen sind? Das ist so das, was ich immer am beeindruckendsten finde, ist, wenn wir eine Baustelle haben und da kommt, was weiß ich, mein Onkel mit einem Haufen Erfahrung auf die Baustelle, unser Dachdeckermeister mit einem Haufen Erfahrung auf die Baustelle, die treffen auf einen externen alten Handwerksmeister und dann geht die Fachsimpelei los. Ich finde das Wahnsinn, was dann so, ja, einfach wenn dann so die Erfahrung miteinander kocht oder vielleicht ein jüngerer Kollege von einem Älteren eben was mitbekommt. Hast du das auch, dass du manchmal noch so auf der Baustelle denkst, so krass, da merkt man, dass der das einfach schon seit, wie du auch, 30 Jahren macht und einfach das einfach im Blut hat? Also ist das?
Ja, ich sehe mich ja selber aufgrund meiner Erfahrung mittlerweile in dieser Riege tätig sein, wenn dann Jungarchitekten kommen oder Jungfachbauleiter, die dann bei diesem Fachsimpel in meiner Altersklasse zuhören. Früher ging es mir genauso. Ja. Ich ging mit den Lippen an den Baumeistern, das gab es ja hier in Baden-Württemberg auch noch, die haben den Titel Baumeister geführt oder Architekt mit entsprechender Erfahrung, die auch mit 70, 75, 80 noch tätig waren und ihre Erfahrung einfach weitergebracht haben. Ja, und so geht es mir jetzt gerade andersrum, aus der Erfahrung raus. Was sehr, sehr schade ist, was ich gerade schon angesprochen habe, ist das Thema Haftung. Ja, früher hat man einfach gesagt, das machen wir jetzt so, da hat einem der Bauherr vertraut. Und wenn man dann schiefgelegen ist, dann hat man es gerichtet. Und heute kommen ja gleich die erhobenen Zeigefinger, die dann sagen, das muss ich meiner Versicherung melden und machen dann einen riesen Bohai draus und Anwalt und hier und da. Und das ist ein bisschen schade geworden in der heutigen Zeit, ist aber vielleicht der Umgang mit Fehlerkultur. Wer hat denn noch Fehlerkultur? Da ließe sich jetzt herrlich philosophieren.
Ja, da könnten wir jetzt ein ziemlich großes Fass drüber aufmachen, wie man mit Fehlern umgeht. Ja. Ist es auch einer der Punkte, woran du erkennst, ob die Firma, also wenn du zum Beispiel 2-3 Projekte mit einer Firma gemacht hast, in einem gab es einen Fehler, wie die Firma damit umgeht, ist es auch ein Qualitätsmerkmal für dich, für die Firma, also die du dann auch weiterempfiehlst?
Ja, also viele Firmen, die irgendwas verbockt haben, drücken es dann ab.
Mhm. Ich war's nicht.
Und die dann sind sie auf der Blacklist von HioLab.
Noch nicht, erst kommt nochmal die gelbe Karte, bevor die rote kommt. Ja, bevor sie auf die Blacklist kommen. Das ist für jeden passieren Fehler, mir passieren auch Fehler. Und wenn ich einen Bock geschossen habe oder wenn irgendwas nicht so läuft, wie es eigentlich hätte laufen sollen, mache ich zum Beispiel so, dass ich erst einmal in den Spiegel gucke und rede mit dem, der mich daraus anguckt. Was habe ich denn falsch gemacht? Mhm. Liegt es denn an mir? Oder habe ich alles richtig gemacht? Dann muss ich mal an die anderen gehen. Dann sage ich euch her, hier haben wir den und den Sachverhalt, wie kriegen wir die Kuh vom Eis? Also ohne Schuldzuweisung, sondern lösungsorientiert. Mhm. Ja, und da kann man ganz viel erreichen über Vernunft. Ja, und dann sage ich, jetzt muss ich halt in deine Tasche greifen und hier jetzt nochmal eine Schippe drauflegen. Das sind jetzt Erfahrungen, die kosten manchmal Geld.
Ja, da gibt es ja auch vom Stefan Mehrath, der auch sagt, es ist dreimal so schwer, seinen Fehler bei sich selber zu finden, als quasi mit dem einen Finger auf die andere Person zu zeigen.
Das ist ganz arg einfach. Ja. Und sich dann umzudrehen, wegzulaufen.
Ja, sonst genau.
Es ist ja auch so, das hat meine Oma mir schon gesagt, Hanna, wenn du mit dem Finger auf andere Leute zeigst, dann zeigen mindestens drei auf dich. Genau. Und das ist genau dieses Thema Fehlerkultur. So, natürlich soll man nicht immer den Fehler, also das ist ja auch wichtig, dass man ein gesundes Selbstbewusstsein hat und sagt, okay, hey, ich war da, ich habe korrekt gearbeitet, natürlich seine Arbeit nochmal prüfen und dann auch selbstbewusst sagen können, ich stehe dazu zu meiner Arbeit, der Fehler liegt definitiv nicht bei mir, aber natürlich immer prüfen und gucken, wie ist denn hier der Hase gelaufen, habe ich vielleicht eine Information nicht weitergegeben, das ist ja ganz oft, was hast du so das Gefühl, sind so die, was ist so der Kern von den meisten Fehlern, weil Fehler sind menschlich so, aber ja, wo liegt der Kern bei den meisten Fehlern? Ist es die mangelnde Kommunikation? Ist es das Husch-Husch? Ist es das
Druck vom Bauherrn?
Druck, Zeitdruck? Wo liegt der Kern von den meisten Fehlern?
Das ist der selbst auferlegte Zeitdruck. Schnell, 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 schnell.
Aha.
Und daraus wird Husch, Husch, Husch. Und daraus werden Fehler, dass man sich einfach nicht mehr die Zeit nimmt, anständig zu bauen und einfach auch einen Bauherr beibringen und sagt, hör ich her, in 10 Monaten kriege ich das nicht hin, auch nicht im Chinesenprinzip, auch nicht mit, wenn du mir einen Beschleunigungszuschlag zahlst.
Mhm.
Ja, ich melde Bedenken an, selbstverständlich machen wir das, aber ich melde Bedenken an, dass die Bude nachher mangelhaft wird. Sei es in der Ausführung oder sei es im Vorfeld. Mhm.
Ja, Trocknungszeiten oder so kannst du ja einfach nicht beeinflussen. So.
Nee, warum hat man denn früher in der vorletzten Jahrhundert, wenn den Rohbau hingestellt vor dem Winter?
Im Winter stehen lassen.
Im Winter stehen lassen zum Austrocknen. Oder wenn man es im Frühjahr hingestellt hat, hat man das Ding im Sommer trocken wohnen lassen vom sogenannten Gesindel. Wenn die Bude trocken gewohnt war, sind die Herrschaften eingezogen. Das ist jetzt der krasse Gegenvergleich zu heute.
Da wird quasi eingebaut und Wärmeprogramm laufen lassen. Und
wo an der Wohnungseingangstüre oder an der Hauseingangstüre der Chef und Generalunternehmer, der sein Objekt zum ersten Mal sieht, mit Blumenstrauß die zukünftige Eigentümerin begrüßt und den Bauherrn. Und immer mal wieder nach hinten guckt, ist jetzt der Maler draußen mit seinem feuchten Pinsel. Ist der Rollrasen jetzt hinter Reihe, kann ich die Herrschaften jetzt reinbitten? Ja.
Wie wirst du dann, wird dir dann auch manchmal vorgeworfen, es gibt ja dieses, weiß nicht, wie heißt es, Zuhause im Glück oder so, diese, wo die der Theorie nach in 7 Tagen das Ding da durchjatzen.
Das machen die auch praktisch.
Ja, aber halt auch nachts und mit ziemlich viel Schaden und Störungsmeldungen.
Ja, bloß nach einem Jahr ist da kein Fernsehteam mehr draußen.
Ja.
Um den Ist-Zustand festzustellen.
Mhm.
Mhm. Ja. Und das finde ich schade. Das gehört dann auch noch dazu, zu einem richtig guten Abschluss.
Ja. Ja, also natürlich. Das wäre für die andere, es wäre dann für eine neue Serie, für andere Quote.
Ja, das wäre für den realistischen Blick einfach wichtig. Das ist halt einfach.
Ja, die haben schon gute Ansätze, aber da wird auch viel mit Deko zugedeckt. Ich kenne das noch früher vom Zeichner her. Ich habe noch mit einem Armzeichner gelernt, mit dem Gravitograph auf dem Pergamentpapier. Wenn man ein Detail nicht konnte, in der Ansicht zu machen, vom Haus zum Beispiel, was
kommt, einen Baum davor.
Macht man einen Baum.
Ja, why not? Es ist ja in der Beleuchtungstechnik nicht anders. So, wenn du es nicht sehen sollst, dann machst du das Licht links hin anstatt rechts. Ja. Das ist das. Du nimmst das, was stellst das in den Schatten.
Das ist aber doch nur allzu menschlich.
Ne? Ja, klar. Das ist ja bei uns genauso. Es gibt ja, wenn du ein Foto machst, drehst du dich immer auf dieselbe Seite, weil du einmal genau in die andere Richtung. So.
Das ist stimmt.
Ja ganz üblich. Ja.
Du hattest vorhin beim Thema Mondlandung gesagt, weil man da so einen guten Blick auf unseren blauen Planeten hat und Weitsicht hat. Ich fand das Gespräch jetzt richtig spannend mit dir und wir schließen unsere Folgen immer mit dem, dass unser Gast unseren Zuhörern was mitgeben kann. Was möchtest du denn unseren Zuhörern mitgeben? Außer das Thema, dass man mit Weitsicht, Geduld und vielleicht auch ein bisschen offenen Augen und Ohren an seinen Baufarben rangeht. Was möchtest du unseren Zuhörern vielleicht denn noch mitgeben?
Zuhörern in dem Fall wäre ich potenzielle Bauherren. Holt euch Hilfe. Lasst Hilfe zu. Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern viel eher ein Zeichen von Stärke. Und habt keine Angst vor Experten. Die unterstützen euch auf der ganzen Linie.
Vielen Dank, Hajo.
Vielen Dank, dass ihr da wart.
Vielen lieben Dank. Und damit wrappen wir es ab für die Woche und sagen bis in 2 Wochen.
Genau.